SRF 1.
Nicht.
SRF 1.
Treffpunkt Bühne machen wir heute frei für etwas, das so unsinnig klein ist, dass wir es eigentlich gar nicht wahrnehmen können, obwohl wir alle, ja, eigentlich den ganzen Tag vom Morgen bis zur Abend, zur Nacht auch in Kontakt sind mit diesen kleinen Dingern, die überall und nie sind. Ich rede von Bakterien. Vorstellen darf ich euch heute einen, der sich in Sachen Bakterien bestens auskennt, der Herbert Hechler. Er ist medizinischer Mikrobiologe und ich habe mir überlegt, ich tue mir mal etwas mitbringen heute Morgen, habe euch das Säckchen eingepackt. Eine Abwäschschlumpe von den Heimen, die seit Anfangswoche im Einsatz ist. Und auch entsprechend ein bisschen schmeckt. Herr Hechler, wie schätzt ihr das ein? Was hat da alles für Bakterien drin und drauf?
Guten Morgen, Herr Vorler. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir. Der Lumpen, den ich hier sehe, das ist ein ganz normaler Abwäschlumpen.
Den wollt ihr nicht anlängen.
Mal, ich länge durchaus an, das ist kein Problem. Er ist auch troch, das ist gut. Er ist ein lockeres Gewebe, das ist nochmal gut. Weil, wenn man den gut ausbringt, dann gehen die Bakterien weg. Und wie trockener das ist, passiert nicht viel, weil die Bakterien wachsen nicht ohne Flüssigkeit. Also immer gut austrocknen und aufhängen, aufspannen, dann kann man den ein paar Tage benutzen. Ausnahmen abgesehen, können wir vielleicht noch einmal darauf zurückkommen.
Aber eben, seit dem Moment ist der jetzt im Einsatz, der geht schon davon aus, dass da ein paar Bakterien drin leben, oder?
Ganz sicher schon. Das könnte man auch belegen mit Agarmedien, aber ich habe jetzt keine dabei. Dann gibt die Unschuldsverdächtigung.
Lassen wir hier den Wäschlumpen, den Abwäschlumpen in der Mitte im Verlauf von dieser Sendung. Bakterien leben sicher nicht nur so in Abwäschlumpen, sondern eben auch in uns und auf uns Menschen in unvorstellbaren Mengen. Und sie vermehren sich endlos. Wir machen für euch heute die munzig kleine Welt der Bakterien mal ganz gross. Bis am 11 Uhr, hier auf SRF 1. Am Mikrofon Dani Vorler und seine Bakterien. I Can't Stand the Rain in der Version von Eruption hier auf SRF 1. SRF Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A5 Biel-Solothurn. Mittlerweile zwischen Grenchen und Solothurn-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Die Welt ist gross und klein zugleich. Zum Beispiel die Welt der Bakterien. Bakterien sind überall, wo Leben ist, rund um uns, auf uns und sogar in uns Menschen drinnen. Wir sagen, jedem Menschen leben zwischen 2 und 3 Kilo Bakterien. Sie sind auf der einen Seite für uns lebensnotwendig, auf der anderen Seite lebensgefährlich. Die bekannte grosse, kleine Welt der Bakterien beleuchten wir heute in der Sendung Treffpunkt hier auf SRF 1. Und als Fachmann zu diesem Thema bei mir im Studio, der Herbert Hechler, er ist medizinischer Mikrobiologe am Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene der Universität Zürich. Herr Hechler, man kann über Bakterien lesen, es gäbe die schon Milliarden von Jahren. Wie kann man das überhaupt wissen?
Bakterien aus dieser Zeit kann man natürlich nicht sehen, aber man hat Versteinerungen von frühesten Lebensformen, die man tatsächlich sieht, in den ältesten geologischen Schichten. Und die sind ungefähr 3,8 Milliarden Jahre alt. Die ganze Erde ist 4,6 Milliarden. Und deren ersten Lebensformen kennt man also seit 3,8 Milliarden. Und dass der Anfang natürlich mit den Bakterien hat müssen stattfinden, das ist einigermaßen klar, weil das sind die kleinsten und einfachsten Lebensformen. Die müssen sicher die Vorgänger gewesen sein, bereits schon von diesen Stratolithen, die ich jetzt vorhin angesprochen habe, von 3,8 Milliarden Jahren.
Und das hat man also da, das kann man beweisen, dass das denn schon gegeben hat. Genau. Das heisst, wir müssten jetzt herausfinden und ihr müsst uns das vielleicht probieren zu erklären, Herbert Hechler, wie sehen die Bakterien aus?
Bakterien sind eigentlich nichts anderes als dünne Häutchen, ähnlich fast wie Seifenblasenhäutchen, Membranen sagt man denen. Und die sind sehr, sehr klein. Warum sind sie klein? Sie müssen eine grosse Oberfläche haben, verglichen mit dem Volumen. Damit, sie haben ja kein Blutsystem, das ihnen den Nährstoff bringt, sie müssen sie direkt aus der Umgebung aufnehmen. Darum können Bakterien nur sehr klein sein.
Was heisst sehr klein, Herr Hechler?
Sehr klein bedeutet, auf einem Millimeter hätten hintereinander tausende Platz. Genau 1000, weil es ist ein Mikrometer, ein Millionstelmeter, das ist ein tausendstel Millimeter, wo ein Bakterium lang ist.
Ein Bakterium, so munzig klein und wie vielfältig eigentlich in der Form? Sehen die alle gleich aus, die Häutchen, wie ihr sie jetzt hier beschrieben habt?
Um die Häutchen herum, muss ich noch präzisieren, hat es natürlich dann eine feste Zellwand, wo der Druck abfährt, der osmotische Druck, sonst würden die platzen. Aber das ist ein Detail. Bakterien, die sehen verschieden aus, ja. Und die Zellwand gibt ihnen eben die Form. Es gibt derige, die kugelförmig sind. Denen sagt man Kokken. Wahrscheinlich haben die meisten Leute schon etwas von Streptokokken oder Staphylokokken gehört. Die gehören dort dazu. Dann gibt es aber auch stäbliförmige Bakterien. Das sind die eigentlichen Bazillen. Stäbchenbakterien. Dort gehören zum Beispiel unsere Darmbakterien die allermeisten dazu. E. coli, wo sicher der meiste ein Begriff ist.
Nicht gerade der positive.
Doch, das ist normal, Flora. Okay. Aber es gibt auch dort Ausnahmen natürlich, wir kommen noch drauf. Und die Bakterien, es gibt dann noch andere, es gibt komaförmige, zum Beispiel der Erreger von der Cholera, wenn wir schon einen ersten Krankheitserreger reinbringen wollen, das ist ein komaförmiges Bakterium. Und dann gibt es noch derige, die kleine Anhängsel haben, Geißeln, wie man sagt, mit denen können sie sich fortbewegen in der Flüssigkeit. Und andere haben wieder keine von denen.
Also
und
das jetzt
dann so gibt es noch Spirillen, das muss man vielleicht noch sagen.
Das ist?
Das sind spiralförmige Bakterien, die man unter dem Mikroskop auch als Spiralen empfiehlt. Also die sehen eigentlich aus wie eine Telefonschnur, eine aufgeräuelte.
Alle geht's, da können wir uns jetzt wirklich etwas drunter vorstellen, wie eine aufgeräuelte Telefonschnur. Herbert Hechler, Bakterien, die vermehren sich ja auch extrem rasant. Und sie vermehren sich offenbar ganz für sich allein, ohne wirkliche Paarung. Wie funktioniert das?
Das funktioniert einfach durch eine sogenannte Querteilung. Also ein Bakterium wächst zuerst einmal in die Länge, wächst so lange, bis es etwa doppelt so lang ist, sagen wir ein Sterbebakterium. Und während dieser Zeit tut sich das Erdmaterial, der ganze Faden von Millionen von Bausteinen, wo die ganze Erbinformation trägt, der tut sich in dieser Zeit teilen, wo sich das Bakterium verlängert. Und dann wächst einfach die Zellwand in der Mitte zwischen ihr und schnürt nachher die beiden Tochterzellen ab. Und dann wird aus ein macht zwei. Und die können dann natürlich auch wieder sich teilen. Und eine Generation, sagt man nachher, dauert ungefähr bei Kohle 20 Minuten. Und dann geht das also so vorwärts, dass man aus 2 4 überkommt, aus 4 8, 16, 32 und so weiter. Nach einmal über Nacht Bebrütung bei 30 bis 37 Grad hat man dann ungefähr 10 Milliarden von einem einzigen Bakterium. Das ist das exponentielle Wachstum.
Und von was leben die? Das müssen wir auch noch erwähnen an dieser Stelle. Die sich so fleissig
vermehren. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Bakterien, die sind ähnlich wie Pflanzen. Wie man sagt, photoautotroph. Das heisst, sie können aus Licht und Kohlensäure organische Stoffe machen, über einen Stoffwechsel, von denen sie dann leben. Andere, wie Escherichia coli, eben unsere Darmbakterien, und die allermeisten, die wir auf uns tragen, sämtliche Krankheitserreger gehören dort dazu, die können mit Licht nichts machen. Die sind auf Nährstoffe angewiesen. Aber die Nährstoffe, die können ganz simpel sein. Das können einfache Zucker sein oder Sauerstoffe.
Eine faszinierende Welt, die Welt der Bakterien, wo uns heute Morgen der Herbert Hechler, der medizinische Mikrobiolog, ein bisschen näher bringt. Vielleicht geht euch auch noch die ein oder andere Frage durch den Kopf zu diesem Thema. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer auch erreichen per Mail auf studio@srf1.ch und je nachdem können wir probieren, eure Fragen auch in die Sendung zu integrieren und zu beantworten. studio@srf1.ch. Bakterien leben nicht nur überall um uns und auf uns, sondern wir haben es gesagt, auch in uns drin. Die meisten davon im Darm. Was sie dort alles leisten, wir bekommen Bakterienaufklärung weiter gerade als nächstes. Verkehrsinfo DRS von 9.24 Uhr. SRF-Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer. Auf der A5 Biel, Solothurn. Zwischen Biel und Solothurn kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for.
Michael Jackson mit «Heal the World» auf SRF 1. Wir können jetzt zum Glück Entwarnung geben. Verkehrsinfo SRF von 9.30 Uhr. A5 Biel-Solothurn zwischen Biel-Ost und Solothurn-West in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann. Fun, Beach Boys, da gehört auf SRF 1 Sendung Treffpunkt heute über Bakterien. Ui, etwas Gefährliches, denken ihr vielleicht. Stimmt, aber nicht nur. Bakterien gehören zu unserem Leben und sind für uns lebenswichtig. Jeder Mensch trägt auf und in sich rund 2 bis 3 Kilo Bakterien, haben wir vorhin gesagt. Am meisten davon leben im Darm. Herbert Hechler, Mikrobiologe am Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene von der Uni Zürich. Was machen die Bakterien genau in unserem Darm?
Die Bakterien helfen uns bei der Verdauung.
Ganz schlicht und einfach.
Ja. Und sie produzieren Stoffe, die für uns durchaus lebenswichtig sein können. Sie produzieren Vitamine. Vitamin ist allen bekannt. Das sind Stoffe, die wir mühend mit der Nahrung aufnehmen, die wir aber zum Leben brauchen. Und unser Stoffwechsel kann die nicht herstellen. Darum müssen wir die aufnehmen. Und ein guter Teil von diesen Vitaminen werden tatsächlich von Bakterien produziert. Die nicht eh schon in der Nahrung sind.
Und Bakterien im Darm schützen uns auch vor Krankheiten.
Das ist absolut richtig. Sie haben vorhin gesagt, richtig. 2 bis 3 Kilo haben wir ungefähr im Darm. Jetzt stelle ich Ihnen geschwind eine Frage. Sie sind etwa 1,75 gross. Und sie bestehen aus Körperzellen. Jeder Mensch besteht aus Zellen. Das ist auch eine allgemeine Tatsache. Und sie haben ungefähr 10 Billionen Zellen. Das ist eine Zahl mit einem 1 und 13 0. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, was meinen Sie, wie viele Bakterienzellen haben Sie im Darm?
Im Darm? Im Darm?
1,2 Kilo, ja.
Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich etwa gleich viel sein wie die Zellen, die Sie jetzt gesagt haben, oder wie, oder die Hälfte von dem, oder?
Ja, das sagen die meisten. Es sind aber 10 bis 100 Mal mehr Bakterien, die sie haben, weder dass sie selber Körperzellen haben.
Die haben ja spezielles Gebiet, Herr Hechler, ja.
Wenn man es genau will, sind sie nichts anderes als das Gerüst für ihre Bakterienflora.
Wahnsinn. Und das muss ja aber auch, das lebt nicht einfach vor sich hin, das muss im Gleichgewicht miteinander auch leben.
Absolut nicht? Richtig. Und da haben Sie eben vorher gesagt, dass die Bakterien uns auch vor Krankheitserreger schützen. Das ist absolut richtig. Weil die Bakterien, die leben natürlich im Darm nicht einfach nur im Material, das durchgeht, sondern sie sind vor allem auch an der Darmwand. Und dort haben sie ziemlich spezifische Adduktstellen, wo sie eben dran kleben. Und dort verdrängen sie natürlich dann all die Quadratzentimeter und Quadratmillimeter und Quadratmeter, wo sonst Krankheitserreger wie Salmonellen zum Beispiel, das ist allen auch bekannt, oder Campylobacter, könnten andocken und dann krank machen.
Also ausserdem, so wie ihr das jetzt sagen, dünkt es mir, wie die Bakterien, die gehören eigentlich zu uns Menschen. Das ist
absolut,
ein Teil davon.
Absolut, ja. Wir haben ein Leben lang Bakterien auf uns. Ein Neugeborenes wird schon beim Durchtritt durch den Geburtskanal besiedelt von Bakterien von der Mutter. Und am ersten Tag nimmt es die auf und die kommen in den Darm und fangen sich dort an zu vermehren. Und die hat man nachher das Leben lang bis zum Tod und sogar über den Tod raus.
Zum Glück hat man die das Leben lang und gut, wenn sie im Gleichgewicht bleiben. Man merkt vielleicht manchmal, wenn man irgendwie im Leben schon mal hat müssen, so Antibiotika-Tabletten nehmen, dass das Gleichgewicht ein bisschen zu einer Opsi bringen, oder? Dass zum Beispiel kann zu Durchfall kommen. Das ist genau der Punkt, oder, wo das Gleichgewicht aus dem Häusli kommt.
Absolut richtig, ja. Absolut richtig. Dadurch können sehr schwere Krankheiten entstehen. Sogenannte antibiotika-assoziierte Durchfälle, kann man dem nachher sagen. Und es gibt bestimmte Erreger, die dann besonders begünstigt werden. Einer davon, den kenne ich jetzt speziell gut, mit dem habe ich meine eigene Doktorarbeit sogar gemacht. Der heisst Clostridium difficile und der macht dann eine ganz spezielle Form von Durchfall. Und er greift dann auch Darmschleimhaut an und das gibt nachher dort drauf quasi wie Schürfungen. Wenn sie sich schürfen, ist auch die Haut ab von der Oberfläche, von der Hand zum Beispiel. Und genau etwas Ähnliches müssen sie sich dann vorstellen im Darm, wenn der Schürfungen entstehen und die Darmschleimhaut zerstört wird, dann blüht es auch, es kommt dann auch Blut in den Stuhl und so weiter. Und man muss dann andere Antibiotika geben, um die wieder zu bekämpfen.
Da sind wir dann schon ziemlich in einem Teufelskreis, je nachdem, oder? Da kommen wir später im Verlauf der Sendung gerade auf Antibiotika dann noch zu sprechen. Aber man kann ja auch Bakterien im Essen kaufen. Es gibt doch dort die Joghurt in den verschiedensten Formen. Was für einen Sinn macht das eigentlich aus eurer Sicht als Mikrobiolog, Herbert Hechler, über Joghurt noch Bakterien zu sich nehmen, damit es im Darm gut geht? Der Bakterien, der Dung.
Die Bakterien, die man in den Joghurt zu sich nimmt, die haben 2 Funktionen. Die eine ist natürlich, und das sind dann grosse Keimzahlen, damit sie so nicht verschrecken, da hat man also durchaus schnell mal 10 Millionen bis 100 Millionen pro einzelnes Gramm von so einem Joghurt. Also das sind grosse Zahlen.
Hat man etwas fürs Geld?
Genau. Und die Bakterien, die tun erstens einmal den Milchzucker abbauen. Viele Leute haben ja eine sogenannte Laktose-Inkompatibilität. Das heisst, sie vertragen den Milchzucker nicht und kommen Durchfall davon über. Bakterien im Joghurt bauen den schon mal ab und darum können sämtliche Leute Joghurt essen. Das ist schon mal der erste Positivpunkt. Der zweite Positivpunkt ist das, was Sie vorhin schon angetönt haben, wieder der ökologische Verdrängungseffekt. All die Bakterien kommen nachher in den Darm und heften sich dort natürlich auch an, unterstützen die Darmflora, die sowieso schon da ist, im Verdrängungseffekt von Krankheitserregern.
Der Herbert Hechler, Mikrobiologe am Lebensmittelsicherheitsinstitut, ist es ja genau, von der Universität Zürich, wo uns da heute Einblick gibt, überall Bakterien in unserem Leben, am meisten Bakterien in unserem Darm. Könnt euch ja selber vorstellen, dass es zum Beispiel auch in unserem Mu einiges so um sich hat und da sich einiges tut. Über das Zusammenspiel dort im Mu mehr gerade anschliessend. Hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
Con queste stelle appiccicate al cielo, in questa strada di periferia, sono contento di non essere solo a camminare verso casa mia. Con questo pezzo di canzone al vento e uno stipendio che non basta mai, sono felice di stare al mondo perché il mondo sei tu. Troppo netto di prosciutto, nel mio panino ci finisci tu. In queste tasche così grosse e vuote, ci posso mettere quello che vuoi tu. Sono felice di stare al mondo, perché il mondo sei tu.
See a million lights and many
Anyway you want it, Michael learns to rock, gehört hier auf SRF 1. Was sind eigentlich Bakterien? Hat euch das auch schon überlegt? Im heutigen Treffpunkt gibt es hier für einen Einblick in die kleine, grosse Welt der Bakterien. Bakterien gibt es nicht nur überall um uns herum, sondern eben auch in uns Menschen drin, haben wir vorher gehört. Die meisten davon sind im Darm aktiv, zum Glück. Sie sind lebenswichtig, aber es bleiben gerne noch genug Bakterien, die sich anderswo in unserem Körper rumtummeln. Mein Gast, der Herbert Hechler, medizinischer Mikrobiologe, hat jetzt hier gerade ein Gipfeli gegessen. Ich gehe mal davon aus, Herr Hechler, das Gipfeli, das ich euch hier offeriert habe, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Bakterienherd, den ihr hier eingenommen habt. Wie sieht das konkret aus an diesem Beispiel?
Das würde ich es gerade nicht so ausdrücken. Das ist natürlich schon ist ein Bach gewesen. Aha. Und durch den Bachvorgang wird natürlich alles abgetötet. Das ist klar. Das sind ja 200 Grad. Und da hat es also nichts überlebt. Wenn man es zum Bachofen ausnimmt, dann ist es steril.
Wobei, gell, ich meine, das ist jetzt nicht direkt zum Bachofen ja, aus. Natürlich. Das ist jetzt doch ein bisschen rumgestanden.
Ja, oder? Klar, es ist ein bisschen rumgestanden. Dann sind ein paar wieder draufgeflogen durch Staubteile. Meistens kleben ja Bakterien an den Staubteile. Wenn man es anlenkt und offeriert, dann kommt natürlich ein bisschen normale Hautflora an. Staphylokokken oder so, kommen dann durchaus auch auf das Gipfeli. Aber das ist völlig problemlos. Das habe ich jetzt mit Genuss verspissen. Das Laugengipfeli übrigens. Und das ist also völlig problemlos. Also da ist jetzt eine ganz kleine Keimzahl in mir gekommen. Aber jeder Bissen, den ich natürlich schön gekäuert habe vor dem Abschlucken, ist natürlich mit meiner normalen Mundflora in Kontakt gekommen. Und dann sieht es schon wieder ganz anders aus.
Und die Mundflora, kann man die vergleichen mit dem, was ihr uns erklärt habt, was im Darm passiert? Nur umgekehrt, oder wie?
Nein, im Mund passiert jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Da haben wir ja ein Enzym, das wir auch selber herstellen. Das ist die sogenannte Aldolase. Da kann man Zucker eigentlich und Stärke kann man schon wie vorverdauen. Und Stärke ist ja eigentlich aus dem Mehl. Das hat es im Gipfeli natürlich, in rauen Mengen. Und das wird schon ein bisschen vorverdaut. Aber das ist ein Vorgang, der eigentlich durch die Speicheldrüse schon reinkommt. Also im Mundbereich helfen Bakterien nicht gross bei der Verdauung. Das kommt dann wirklich erst im Darm. Im Gegenteil, die Bakterien, die man abschluckt von der normalen Mundflora, die gehen, wie auch wie andere Bakterien, zu 99% natürlich kaputt, weil ja dann die Darmpassage kommt und zuerst die Magenpassage. Und der Magen enthält ja sehr, sehr starke aggressive Salzsäure. Und da gehen die meisten Bakterien kaputt.
Ein faszinierendes System, das System von diesen Bakterien in uns drin, eben auch jetzt am Beispiel vom Mauwischen, das Herbert Hechler, wenn wir Zähne putzen, was passiert beim Zähneputzen in dieser ganzen Welt von den Bakterien im Mund?
Wenn wir Zähne putzen, dann tun wir vielleicht unsere Bakterien Flora ein bisschen reduzieren.
Ist das vielleicht gar nicht so gut,
sie
oder
sie haben was? Vielleicht sogar 10-mal weniger Bakterien. Aber das spielt keine Rolle, weil sie haben 10 hoch 9 Bakterien pro Milliliter Speichelflüssigkeit. Und 10 hoch 9, das ist 1 mit 9 Null, ist 1 Milliarde pro Milliliter.
Also da können wir gut 3-mal Zähne putzen
im Tag. Man kann 3-mal Zähne putzen und dann hat man 10-mal weniger, dann hat man immer noch 100 Millionen Bakterien pro Milliliter. Also die bringt man mit dem nicht weg. Aber es ist schon so, dass viele von diesen Bakterien natürlich in den Zahntaschen drin sind, nämlich unter dem Zahnfleisch. Und wenn man da die speziellen Zahnbürsten hat, die noch mechanisch sich drehen, dann kommt man dort noch ein bisschen besser zu. Und das ist sicher gut. Weil es gibt leider bei der Mundflora gibt's ein unangenehmes Bakterium. Das ist der sogenannte Streptococcus mutans. Das ist ein Bakterium, das grüne Kolonien auf Blutagar macht, wenn man es anzüchtet. Und das hat die unangenehme Eigenschaft, dass es Biofilme kann bilden. Das heisst, es kann auf dem Zahnschmelz sich anheften, bildet nachher eine Art wie eine Gelatine, die es ausscheidet und vermehrt sich dort drin. Und es kann mit dem Zucker, mit dem ganz normalen Kristallzucker, den man in den Zuckerli hat, kann es Säure bilden. Und Zähne und der Zahnschmelz besteht ja aus Kalk. Und das kann angegriffen werden. Und daraus kann dann Karies
entstehen, oder? Wie ist denn das eigentlich, wenn man vielleicht im Mund mal irgendeine Verletzung hat, sich in die Lippen beißt beim Essen und man isst dann noch etwas, wo Bakterien noch hat. Wie heikel ist das eigentlich?
Dann gehen die Bakterien ins Blut. Und zwar die Bakterien, ihre eigenen Bakterien von der normalen Mundflora, die gehen ins Blut.
Ohne Problem?
In den allermeisten Fällen ohne Problem, ja. Es passiert ja eigentlich schon nur mit dem harten Brot drauf. Da haben sie vielleicht für 2 Stunden nach dem Essen, haben sie dann einzelne wenige Bakterien, die dann durch das ganze Blutsystem transportiert werden. Man sagt dem eine Bakteriämie, wenn es Bakterien im Blut hat. Es kann dann dort sogar mal etwas ganz außerordentlich Gravierendes entstehen, nämlich wenn von diesen Bakterien, einige von diesen Mundbakterien, eben nicht wieder eliminiert werden durch die Immunzellen, die ja auch im Blut zirkulieren, sondern sich dann auf Herzklappen zum Beispiel festsetzen und dort so Biofilme, Gelatinefilme bilden wie auf den Zähnen. Das ist dann sehr gravierend. Und dann muss man eine monatelange Antibiotika-Therapie in Kauf nehmen. Und das kann also dazu führen, dass man sogar eine Herzoperation braucht, wo man muss die Herzklappe ersetzen.
Aber das klingt jetzt sehr dramatisch, was dir schildert. Das passiert aber relativ selten. Oder?
Ja, nehmen wir
jetzt mal an.
Nein,
also nicht, dass wir jetzt den Leuten Angst machen wollen. Wenn man mal ein bisschen blutet oder, oder auf die Lippen beißt oder so, dann ist das nicht wirklich so ein Riesen.
Nein, wie gesagt, das ist etwas, was täglich passiert. Eine Bakteriämie, die bis 2 Stunden anhalten kann nach dem Essen, das ist völlig harmlos. Die werden wieder eliminiert.
Der Herbert Hechler, medizinischer Mikrobiologe bei uns, heute in der Sendung, so klein wie sie sind, die Bakterien, so stark können sie auch sein. In der Medizin werden sie ja auch unglaublich häufig eingesetzt, vielleicht sogar zu häufig. Ich rede von Antibiotika, wir haben es schon kurz angesprochen in dieser Stunde. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, was Antibiotika wirklich sind? Eben. Bakterien, irgendwie Bakterien, die gegen andere Bakterien ankämpfen. Wie geht das genau und warum reagieren wir auf Antibiotika immer resistenter? Wir fragen nachher nach den 10 Nachrichten hier auf SRF 1 in der Sendung Treffpunkt.
Thank you. Nietzsche. SRF 1.
Bakterien gibt es nicht nur auf rohem Boulet oder auf einer öffentlichen Toilette, um jetzt ganz gängige Klischees zu brauchen. Bakterien sind überall, sogar in uns Menschen drin, wie wir in der letzten Stunde auch gelernt haben in der Sendung Treffpunkt. Bakterien sind für uns nicht nur gefährlich, sondern eben auch lebenswichtig. Auch in der Medizin werden Bakterien eingesetzt, um uns bei Krankheiten zum Beispiel zu helfen. Stichwort Antibiotika. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, Bakterien kämpfen hier gegen andere Bakterien. Wie das ganz konkret geht, das wollen wir mal ein bisschen genauer wissen. Ich bin Dani Vorler und frage für euch nachher.
It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Thank you.
for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love I was made for me and you.
Nat King Cole mit dem schlichten Titel Love. Hier auf SRF 1 in der Sendung Treffpunkt über Bakterien. Der SRF 1-Hörer Bernhard Hunziker hat uns per Mail ins Studio die Frage geschickt an Mikrobiolog Herbert Hechler. Er schreibt, kann er überhaupt noch normal leben, der Herr Hechler, ohne dass er nicht ständig an die vielen Bakterien muss denken und die vor Augen hat? Darf ich euch die Frage gerade so weitergeben, Herr Hechler?
Selbstverständlich gern, ja. Also eigentlich lebt man recht normal. Aber ich muss sagen, beim Fondue essen, beim Fondue Chinoise essen, dort halte ich mich natürlich an BAG-Empfehlungen.
Also das ist die Geschichte dann, mit dem Boulet, ja?
Ja, genau. Und dann gibt es vielleicht noch etwas anderes. Wenn ich jetzt an der Tramstation stehe und will einsteigen, dann lasse ich gerne Herr oder in einer Dame den Vortritt und steige nachher ein. Warum? Dann muss ich nämlich den Knopf nicht drücken.
Weil aber der Knopf, der ist natürlich voller Sachen, die man nicht unbedingt anlegen.
Der ist sicher voll Bakterien, das ist klar. Aber es ist, wäre an sich kein Problem. Das ist jetzt effektiv eine Schrulle gemäss Deformation professionell.
Ja, aber jetzt kommt mir gleich etwas hin, das muss ich jetzt noch schnell fragen. In den Restaurant, wenn es aber den geriebenen Käse gibt, wo der in diesen Döschen umgereicht wird, längert der dort rein?
Ja, durchaus, das ist kein Problem. Okay, aber es gibt Studien, die sind oftmals noch andere Probleme. Da sind einmal Nüsse untersucht worden und so Knabbereien, Paprika, Chips und so weiter. Was man die gefunden hat, sind gar nicht wahnsinnig viele Bakterien gewesen, aber man hat Harnstoff gefunden. Und Sie können sich zweimal raten, woher das kommt.
Eben. Dann wollen wir da jetzt nicht weiter grübeln, sondern froh sein, dass die Wissenschaft so viel über die Wirkung von Bakterien weiss. Dank dem können wir heutzutage auch Krankheiten überleben, die vor 100 Jahren noch tödlich gewesen wären. Muss man ganz klar sehen. Antibiotika ist die starke therapeutische Substanz, die so viel möglich macht. Wie ist das eigentlich? Kann man das einfach erklären, Herbert Hechler, was macht Antibiotika eigentlich genau?
Also Antibiotika sind nach der Definition Stoffe, die produziert werden von Bakterien, die gerichtet sind gegen Bakterien. Das sind also Naturstoffe. Aber es sind kleine Moleküle, kleine Chemikalien, kann man sagen.
Also Bakterien, die gegen Bakterien ankämpfen?
Jawohl, genau. Und zwar ist das etwas, was seit Millionen und Milliarden Jahren passiert. Und die Bakterien, die Antibiotika produzieren, die verschaffen sich damit schlicht und ergreifend einen Fressvorteil gegenüber denen, die das nicht können. Weil wenn sie dann den Stoff produzieren, das Antibiotikum, und das abgeben in die Umgebung, dann gehen in der Umgebung alle Bakterien kaputt und in dem Bereich können nachher die produzierenden Bakterien alle Nährstoffe, die oben sind, selber fressen. Also der Fressvorteil. So sind Antibiotika entstanden und haben sich über Jahre Millionen und Milliarden so entwickelt. Und was man heute macht, man nimmt die Stoffe raus, reichert sie an aus den Bakterien und füllt sie in Tabletten und Ampullen ab und kann die im Mensch dann geben, in reiner Form, ohne Bakterien natürlich. Und dann kann man damit bakterielle Erkrankungen therapieren.
Eben, bakterielle Erkrankungen kann man damit therapieren. Und das ist ja nicht einfach nur so nichts. Das ist eine recht starke therapeutische Substanz. Es wird ein bisschen als Wundermittel auch gebraucht, das Antibiotika. Was ist beim Einsatz von Antibiotika besonders heikel, Herbert Hechler?
Ganz wichtig ist natürlich, dass man zuerst einmal den Erreger kennt. Und dann, wenn man ihn kennt, das muss man ja durch die Züchtung, dann muss man ihn auch in einer Batterie von Antibiotika aussetzen, um festzustellen, welche das wirklich noch nützen. Nämlich, man muss feststellen, ob Resistenzen vorliegen bei diesem Erreger, weil die Antibiotika-Gruppen, wo der Erreger dagegen resistent ist, die kann man natürlich dann nicht verwenden für einen Patienten. Das nützt ihm ja dann nichts. Darum muss man also den Erreger zuerst kennen und eine Resistenzprüfung machen und nach dieser Resistenzprüfung ein Antibiotikum auswählen, das wirkt.
Jetzt hört man immer wieder sagen, dass die Resistenzen zunehmen bei den Bakterien. Wie nehmen wir die resistenten Bakterien eigentlich zu uns?
Also die Bakterien werden natürlich resistent gemäß darwinistischen evolutionären Modell. Das heisst, sie verändern ihr Erdmaterial so, dass sie plötzlich resistent werden. Da gibt es ganz verschiedene Mechanismen, wo wir jetzt hier im Detail nicht darauf eingehen können.
Wir können sagen, abhärten.
Sie härten sich ab, ja, das ist ein guter Vergleich, genau. Und die das dann haben, die geben das an ihre Tochterzellen weiter, wenn sie sich vermehren. Und jetzt muss man sich überlegen, wie mehr von diesen Antibiotika, das man natürlich einsetzt, umso grösser ist der Druck auf die Bakterien und umso eher überleben nachher eben resistente Formen und vermehren sich. Also, wie mehr Antibiotika, das man einsetzt, umso grösser wird der sogenannte Selektionsdruck und das führt zu Resistenzen.
Und es wird viel Antibiotika eingesetzt in der Medizin. Das ist eine Tatsache, Herbert Hechler. Wie gross ist das Problem in euren Augen von dieser Antibiotikaresistenz?
Antibiotika werden eingesetzt nicht nur in der Humanmedizin, sondern auch in der Tiermedizin und in der Tiermast. Dort werden sogar noch mehr Antibiotika eingesetzt. Insgesamt werden Tausende von Tonnen in einem grösseren Land wie Deutschland eingesetzt. Es werden etwa 80 Tonnen in der Schweiz eingesetzt. Insgesamt Antibiotika in der Schweiz. Das sind natürlich Mengen, die über Millionen und Milliarden von Jahren niemals erreicht worden sind auf unserem Planet. Durch die Produzenten, die nur in kleiner Zahl vorkommen. Und darum ist jetzt generell einfach der Antibiotikadruck grösser, weder früher, und darum sind auch mehr Resistenzen vorhanden.
Es dünkt einem manchmal auch, dass Antibiotika sehr schnell mal verschrieben werden von Ärzten. Da wollen wir jetzt nicht zu fest drauf gehen, aber vielleicht gleich noch schnell eure Einschätzung. Ich meine, gegen Schnupfen muss man ja nicht Antibiotika nehmen, eigentlich.
Das ist absolut richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar darum, weil der Schnupfen eigentlich von Viren verursacht wird. Das sind sogenannte Rhinoviren oder auch Grippeviren, gehören auch dazu. Oder jetzt die RSV-Viren, die man in den letzten 14 Tagen gehört hat, dass sie zum Beispiel im Kinderspital Basel vermehrt auftreten sind. Viren reagieren absolut nicht auf Antibiotika. Das sind völlig andere biologische Objekte. Das sind gar nicht richtige Organismen. Sind viel kleiner wie Bakterien. Und sind absolut unempfindlich auf Antibiotika, absolut sinnlos, dort Antibiotika zu geben.
Und gleich wird es gemacht. Und eine Lösung ist eigentlich nicht in Sicht. Da hat die Wissenschaft nicht einfach jetzt etwas im Druckli parat, um die Resistenzen auszubügeln, oder? Das ist ja so. Das grösseres Problem.
Das ist ja so. Das ist ja so. Und zwar, weil Antibiotika natürlich hochwirksame Stoffe sind, wo man sehr sorgfältig einsetzen muss. Man darf ja nie sagen, wie bei den meisten anderen Medikamenten, nützt es nichts, so schadet es nichts, man gibt es einmal. Bei den Antibiotika gilt das nicht. Wenn es nicht nützt, dann schadet es am allermeisten, weil dann fördert es am allermeisten Resistenzen.
Nutzen und Gefahren von Bakterien sind also auch nachbenannt. Eben auch bei Antibiotika. Wer den Bakterien wirklich auf die Spur gehen will, ich meine jetzt die auch, die sehen und untersuchen, der muss für das riesigen Aufwand treiben in Labor. Wie man das so in einem Labor anpackt, wir sind das für euch anschauen und bringen euch eine Reportage gerade als nächstes hier auf SRF 1.
Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, 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 Lola. Squeeze me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, 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 Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she won't like a woman but talk like a man. Oh my Lola, 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 Lola.
SRF 1 mit The Kings und Lola. Bakterien, überall Bakterien, so haben wir heute Morgen gelernt, sind für uns Menschen auf der einen Seite lebensnotwendig, auf der anderen Seite können sie natürlich eben auch lebensgefährlich sein. Wer den Bakterien auf die Spur gehen will, der muss einen riesigen Aufwand treiben. Das zeigen wir euch jetzt gerade auf mit einem Besuch in einem Labor von der Universität Zürich. Das ist das Labor für medizinische Mikrobiologie. Dort werden Bakterien untersucht. Mein Kollege Jürg Oehninger ist auf einen Augenschein dort vorbeigegangen und hat der Reinhard Zbinden getroffen, der Leiter Diagnostik. Er hat ihm den Sinn und den Zweck von diesem Labor so erklärt.
Das Labor ist da, um aus Patientenproben bakterielle Erreger zu suchen. Das Ziel ist, dass man die Bakterien charakterisieren, identifizieren, sagen, was es ist. Und was natürlich der Doktor in der Klinik am meisten interessiert, welche Antibiotika es geben kann. Und aus dem Grund ist bei uns ganz, ganz wichtig, dass man eben die verschiedenen Resistenzmechanismen, die zunehmend sind, die Resistenzmechanismen genauer kennt und auch im Arzt auch sagen, mit was er richtig behandeln kann.
Was für ein Antibiotikum hilft und was für eine Infektionskrankheit hat ein Patient X oder ein Patientin Y? Auf diese zwei Fragen sucht und findet man also in diesem Labor Antworten für die Ärzte und ihre Patienten.
Können Sie doch einfach so ein Muster im Fall ablesen?
In der ganzen Diagnostik, also in dem und in drei anderen Laboren, arbeiten total rund 30 Leute. Es ist eine ruhige Atmosphäre. Es wird zwar zugeschafft, aber ohne Hektik. Ein paar Schritte und wir stehen in einem Raum, wo die sogenannten Patientenproben reinkommen. Patientenproben, das können sein Späuz, Auswurf aus der Lunge, Stuhl, eine Probe aus einer schweren Wunde und so weiter. Jede Patientenprobe kommt in eine kleine, runde Kunststoffschale, wo das Geliermittel Agar-Agar drin hat. Und auf dem Agar-Agar vermehren sich die Bakterien.
Und so können dann einzelne Bakterien, die auf die Agarplatte kommen, können sich dann teilen und eine sogenannte Kolonie, nennen wir das dann, bilden. So eine Kolonie besteht aus einer Milliarde Bakterien und die Kolonie können wir dann in dem Sinn näher charakterisieren.
Der Analytiker Manuel Hildebrand ist gerade dran, Patientenproben in so Schalen zu tun. Immer eine Probe in eine Schale. Er sitzt an einer Art Vitrine, die oben Glas hat mit einem Schlitz. Dort streckt er seine Hände rein und dort innen im Schrank bringt er die Proben in die Schale.
Das ist eine Sicherheitswerkbank. Das heisst, es wird unter Luftabzug gearbeitet, dann auch Händchen tragen und jeweils regelmässig desinfizieren innen dran.
Die Sicherheitskabine hat einen doppelten Zweck. Einerseits, dass Patientenmaterial, das potenziell eben ansteckend sein kann, nicht eine Gefährdung darstellt für die technischen Assistenten, also biomedizinische Analytiker nennen sich die Laborantinnen und Laboranten heute. Und es ist eben durchaus so, dass wir auch Material haben von Patienten mit Tuberkulose. Normalerweise wird das Material primär im Tuberkulose-Labor untersucht. Das ist ein BL3-Labor, Biosafety Level 3-Labor mit Unterdruck. Aber wir bekommen natürlich die gleichen Materialien von diesen Patienten auch für die Bakterien, die nachher schlussendlich, wenn sie mal gewachsen sind, auf den Schalen, die wir vorher besprochen haben, dann nicht mehr gefährlich sind. Aber am Anfang muss man natürlich personensicher. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass nicht Hautbakterien von uns irgendwie in das Material reinfallen. Und da haben wir quasi eben dann in einem gewissen Sinn auch einen Produktenschutz, damit nicht das Patientenmaterial sogenannt kontaminiert wird durch Bakterien von der Haut, von denen, die wir ansetzen.
Die richtig gefährlichen Bakterien tut man also im Hochsicherheitslabor untersuchen. Aber auch hier, wo es weniger gefährlich ist, muss man aufpassen. Auch zur Sicherheit gehört, dass die Schalen richtig angeschrieben sind, dass es keine Verwechslung gibt. Eine Maschine übernimmt die Arbeit und klebt auf jede Schale die richtige Etikette. Damit sich die Bakterien schnell vermehren, kommen sie für 24 Stunden in den Ofen, den sogenannten Brutschrank. Der sieht auf den ersten Blick aus wie eine Abwaschmaschine. Er ist exakt auf Körpertemperatur 37 Grad Celsius eingestellt. Manchmal muss es sehr schnell gehen, will der Arzt sofort wissen, ob bei einem Patienten bestimmte Krankheitsbakterien vorkommen. In so Fällen tut man mit dem ersten Test herausfinden, ob es Erregerbakterien hat. noch bevor man eine Bakterienkultur anzüchtet und dann eine ganze Testreihe macht.
Mein Name ist Liliane Schilling. Wir schauen hier gerade das Direktpräparat an. Wir haben vorher, wie Sie gesehen haben, das Material angesetzt und das Material auch auf so ein Glasobjektträger tun. Das haben wir jetzt gefärbt, das ist spezielle Färbung. Und die schauen wir jetzt unter dem Mikroskop an. Also wir haben hier drin, wenn Sie dann nachher reinschauen, mal Zellen. Wir sehen, das war das Material eine tiefe Wunde. Wir haben rote und weiße Blutkörperli, die wir sehen, wo ein Hinweis ist, dass das Material blutig war. Die weißen Blutkörperli sind ein Hinweis, dass könnte ein Infekt stattfinden oder stattgefunden haben. Dann, wenn Sie da reinschauen, sehen Sie so blaue Perlenketten. Das sind jetzt Bakterien. Man unterscheidet die nach der Färbung, wie sie gefärbt sind, ob sie blau sind oder rot sind. Und nach der Lagerung. Und da gibt dem Arzt auch schon erste Hinweis, in welche Richtung das geht, wann er die behandeln
könnte. Schaue ich da mal rein. Genau, eine Landschaft mit den Elementen, die Sie gerade gesagt haben. Mehr können Sie im Moment noch nicht herauslesen.
Nein, wir können einfach dem Arzt sagen, es hat Zellen drin, wie gesagt, die roten und die weißen Blutkörperchen. Und die, wir sagen denen Gram-positiven, kochen in Ketten, so wie sie gelagert sind. Und das ist aber auch schon ein Hinweis für den Arzt.
Und auch nach so einem ersten Schnelltest tut man, wie bei allen Patientenproben, eben einen Bakterienstamm züchten und sucht dann nach Krankheitskeimen, nach kranken Bakterien. Die gilt es dann auch von gesunden Bakterien, die jeder Mensch auch hat, zu unterscheiden. Unter dem Mikroskop sehen Bakterien verschieden aus. Die einen wie Stäbli, andere wie Kreis, aufgereiht wie Perlenketten. Dann gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Tests. Die einen gehen ein paar Sekunden, andere ein paar Stunden. Und sogenannte biochemische Tests gehen den ganzen Tag. Bei diesen Tests braucht man verschiedenste Substanzen, die alle eine andere Farbe haben. Und Bakterien reagieren auf diese Substanzen. Dem sagt man eine bunte Reihe. Für die biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker in diesem Labor ist es dann eine regelrechte Detektivarbeit, die unterschiedlichen Bakterien zu identifizieren.
Ups, das ist jetzt gerade ein bisschen abgebrochen am Schluss. Die Reportage hier aus dem Labor für medizinische Mikrobiologie von meinem Kollegen Jürg Oeninger. Hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Aber sie wären jetzt also gerade fertig gewesen. Das ist einfach jetzt eine technische Störung gewesen, die hier noch passiert ist. Die kleine, grosse Welt von den Bakterien fokussieren wir heute Vormittag. Bakterien sind überall in unserem Alltag und natürlich auch überall, wo es zu essen und zu trinken gibt. Welches sind hier besonders gefährliche Bakterienherde? Zum Beispiel in der Küche. Aufklärung auf SRF 1 in ein paar wenigen Minuten.
Via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chi-boom-chi-boom. Do-do-do-do-do. Chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip chip boom. Do 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 chip. Amore buio,
pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Paolo Conte, hier auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 10.34 Uhr in der Region Zürich auf der A52 Richtung Zürich zwischen Hintereck und Küsnachter Kreuzung. Stockender Verkehr wegen eines Unfalls. In der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Bernay und dem Chèvre-Tunnel. Stau wegen eines Unfalls. Der rechte Fahrstreifen ist dort gesperrt. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken in der Region Zürich auf der A4 Richtung Zürich zwischen dem Islisberg-Tunnel und der Verzweigung Zürich-West, auf der A3 zwischen der Verzweigung Zürich-Süd und Wietikon in Richtung Wietikon sowie auf der A1 Richtung Zürich zwischen Matzingen und der Raststätte Stegen. Schließlich in der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lenzburg und der Verzweigung Bierfeld und auf der A3 Richtung Zürich zwischen Bruck und der Verzweigung Bierfeld. Schönen Titel von Eric Clapton, «My Father's Eyes», hier auf SRF 1. Wer heute Morgen die Sendung Treffpunkt mitverfolgt, hat schon einiges über Bakterien gelernt, wie lebenswichtig sie für uns Menschen sind, aber natürlich auch wie gefährlich. Gerade bei Lebensmitteln ist besondere Vorsicht geboten, zum Beispiel in der Küche. Frage jetzt an einen weiteren Gast in der Runde, Frage an Philipp Hübner, Kantonschemiker Basel-Stadt. Mit ihm bin ich live nach Basel verbunden. Herr Hübner, was sind so die gefährlichsten Bakterienherde in der Küche?
Guten Morgen, Herr Forlo. Bei den Lebensmitteln die wir eigentlich drei Kategorien von Bakterien unterscheiden. Die erste, das sind eigentlich liebe, gute Bakterien, die sind nützlich, die machen die Lebensmittel besser, besser haltbar. Ein gutes Beispiel ist Joghurt oder Salami mit Milchsäurebakterien. Die zweite Kategorie, da ist vom Namen her schon klar, was sie machen, das sind Verderbnisbakterien. Die dienen die Lebensmittel kaputt machen, sie dienen sie im Prinzip aufessen und das, was übrig bleibt, ist nicht mehr appetitlich, ist aber in der Regel nicht krankheitserregend. Und die dritte Kategorie, das ist die, die Sie angesprochen haben, das sind dann effektiv die gefährlichen Bakterien, das sind die pathogen oder krankmachenden Bakterien.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen in der Küche, in der Summe schauen, wo sind die am meisten anzutreffen? Was ist ein besonders heikler Bereich, sagen wir mal, Herr Hübner?
Pathogene Bakterien oder Bakterien allgemein sind in der Regel in rohen Lebensmitteln vorhanden. Viele pathogene Bakterien sind ubiquitär, überall in der Umwelt vorhanden, zum Beispiel im Boden. Und Gemüse kann durchaus pathogene, krankheitsmachende Bakterien tragen. Sehr oft eine Quelle für krankheitsmachende Bakterien ist aber rohes Fleisch.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Infrastruktur von einer Küche anschauen, wie sieht es aus mit Schnittbrätli und solchen Apparätli?
Das ist ein sehr gutes Thema, das Sie hier anschneiden. Schnittbrätli und anschneiden. Man sollte immer schauen in der Küche, nicht nur bei den Schnittbrätli, sondern generell, dass man keine Kreuzkontaminationen macht. Das heisst, dass man nicht von rohen Lebensmitteln, dass man mit rohen Lebensmitteln umgeht. Dann hat man Bakterien an der Hand und nachher mit Lebensmitteln umgeht, die quasi fertig sind, wo man nicht mehr kochen. Ein Beispiel ist, wenn man mit Fleisch hantiert, Fleisch mariniert, dann hat man Bakterien an der Hand, zum Beispiel auch krankheitsmachende Bakterien. Wenn man nachher mit der gleichen Hand den Salat wäscht, dann hat man die Bakterien im Salat. Und den Salat, den wir in der Regel nicht mehr kochen oder anbröteln, durch das werden die Bakterien nicht abgetötet, die sind meistens hitzelabil und dann hat man sie in der Speise und tut durch den Konsum vom Salat dann die krankheitsmachenden Bakterien rein und hat eine Lebensmittelinfektion.
Philipp Hübner, Kantonschemiker, Basel-Stadt. Wenn wir jetzt in der Küche noch uns weiter umschauen, ein Apparat steht überall, nämlich der Kühlschrank. Inwiefern ist der Kühlschrank, weil es eben dort schön kühl ist, in bakteriensichere Zone?
Der Kühlschrank hat natürlich vor allem die Aufgabe, die Verderbniskeime, die die zweite Kategorie bilden, in Schranken zu halten. Bakterien wachsen in der Regel bei höheren Temperaturen viel schneller. Bei kühlen Temperaturen wachsen sie sehr langsam, bis gar nicht mehr. Es gibt ein paar Spezialisten, die bei sehr, sehr tiefen Temperaturen können wachsen. Aber in der Regel tut der Kühlschrank eine Temperatur vorgeben, die das Wachstum von Bakterien quasi verunmöglicht. Und das ist der Sinn vom Kühlschrank. Wenn man krankheitsmachende Bakterien auf dem Lebensmittel hat, werden die aber im Kühlschrank nicht abgetötet.
Aber es ist ja schon so, Philipp Hübner, man kann ja jetzt zum Beispiel Teigwaren, Reste, die auch nicht auf ewig in diesem Kühlschrank lagern. Irgendwann wird das eben schlecht.
Richtig, es wird schlecht, es wird verdorben. In der Regel wird es aber nicht krankheitserregend. Es wird einfach grusig, es ist dann nicht mehr hygienisch. Wir sagen, dass vorgekochte Speisen in der Regel nach 2 bis 3 Tagen sollten aufgegessen werden.
Und 2 bis 3 Tage sind aber schnell vorbei. Das vergisst man manchmal, wenn man etwas auf die Seite tut und hoffentlich auch zudeckt im Kühlschrank. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, oder?
Richtig, ja. Zudeckt in Tupperware oder in so Plastikfässer zum Beispiel.
Also rohe Lebensmittel, haben wir vom Philipp Hübner gehört, sind natürlich besonders heikel. Und alle, die schon irgendeinmal etwas von Kochen gehört haben, wissen, dass der Umgang mit Poulet zum Beispiel besonders heikel kann sein. Poulet kann Bakterienherd sein, Stichwort Campylobacter oder sogar Salmonellen. Alle wissen das eigentlich und doch weiss man auch im Alltag, wenn es darauf ankommt, doch nicht so genau, wie du wirklich richtig mit dem rohen Boulet sollst umgehen. Nachhilfe kann hier nicht schaden, gerade anschliessend hier auf SRF 1.
Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. My dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made were never to be. Still, for you were my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made but only to be. Though we're apart, you thought of me still. For you were my thrill on Blueberry Hill.
Über die grosse kleine Welt der Bakterien berichten wir heute Vormittag hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Wisst ihr, wie man mit rohem Boulet genau umgeht? Warum man mit Boulet muss vorsichtiger sein als mit anderem Fleisch? Im Zusammenhang eben mit Bakterien. Ich bin verbunden mit dem Philipp Hübner, Kantonschemiker Basel-Stadt. Herr Hübner, warum eigentlich ist Boulet heikler als anderes Fleisch?
Der Grund liegt darin, dass das Boulet nach dem Schlachten relativ feucht bleibt und das ist ein sehr gutes Klima für die Bakterien, sich zu vermehren und insbesondere der Keim Campylobacter, aber auch Salmonellen. Durch das haben wir in der Regel viel höhere Kontaminationsraten von Boulet-Fleisch, Trutenfleisch, bezüglich Rindfleisch oder Schweinefleisch, wo viel trockener sind nach dem Schlachten.
Philipp Hübner, jetzt ist es ja so, dass uns irgendwie in Heftchen und Zeitungen und sicher auch schon irgendwie Sendungen schon 100-mal erklärt worden ist, wie wir rohes Boulet sollen behandeln. Und am Schluss, im Alltag, weiss man dann doch wieder nicht so richtig, wie man es muss machen, zum Beispiel beim Fondue Chinoise oder im Sommer beim Grillen. Was sind die wichtigsten Regeln, Herr Hübner?
Wenn man mit rohem Fleisch, insbesondere mit Boulet, umgeht, ist ganz wichtig, dass wenn man Kontakt hat mit dem rohen Fleisch, dass man nachher die Hände wäscht, bevor man etwas anderes wieder anlenkt. Das Gleiche gilt für Schnittbrettchen, das Gleiche gilt für das Messer, das man zum Schneiden vom Fleisch braucht, vom rohen Fleisch. Man muss schauen, dass man das sauber trennt. Und das ist insbesondere das Problem, wenn der Gast zum Koch wird, zum Beispiel beim Fondue Chinoise, wo jeder selber kocht. Und dann hat man auf seinem Teller auf der einen Seite das rohe Fleisch, wo der Fleischsaft so langsam austritt, und auf der anderen Seite auf dem gleichen Teller das garte Fleisch, wo man im Fondue Chinoise Gaglon drinnen hat.
Und das ist Alarmstufe Rot.
Genau. Und dann vermischen sich die Säfte und man tut vermeintlich Garz, durch das bakteriell einwandfreies Fleisch konsumieren, das aber kontaminiert ist von dem Fleischsaft. Abhilfe kann man ganz einfach machen. Die billigste Lösung ist zwei Teller, wo man das rohe Fleisch und das Gartenfleisch auf separaten Teller hat. Es gibt spezielle Fondue-Chinoise-Teller mit Vertiefungen, die verhindern, dass der Fleischsaft zusammenläuft. Das wäre eine andere Möglichkeit.
Und ihr habt vorher von Hängewäsche geredet, Philipp Hübner. Wie muss man denn die Hänge waschen, damit das wirklich eine saubere Sache ist?
Ich denke, Handwäsche in dem Sinn ist das Normale, so eine halbe Minute die Hände waschen, das reicht absolut. Es ist also nicht ein chirurgisches Handwaschen, wo man 10, 15 Minuten die Hände waschen muss, das wäre völlig übertrieben. Es geht eigentlich auch darum, sich bewusst zu machen, dass wir halt mit rohem Fleisch auch pathogene Bakterien heimnehmen und dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir wissen ja auch, wie wir über die Strasse laufen, weil wir wissen, das ist eine gewisse Gefahr. Wir schauen nach links und rechts, wir lernen das unseren Kindern. Und beim rohen Fleisch ist ein bisschen das Problem, dass wir das nicht mehr lernen, dass das verlehrt worden ist und dass die Leute gerade beim Grillieren im Sommer halt das rohe Fleisch anlegen und nachher vielleicht den Salat machen. Und dort ist es schwierig, die Handhygiene anzukriegen, muss man vielleicht Handhygienetücher mitnehmen oder eben Wasser, sich die Hände waschen, wie immer das möglich ist.
Über Bakterien, Herd bei Lebensmitteln und wie man damit richtig umgeht. Besten Dank nach Basel zum Philipp Hübner, Kantonschemiker Baselstadt, hier im Treffpunkt auf SRF 1. Im Handel gibt es ja, punkto Seife zum Beispiel, auch hunderte von Seifen und Putzmitteln immer häufiger stört dort auch noch drauf. Antibakteriell. Was bringen die wirklich und woher führt das eigentlich, wenn unsere Welt wie steriler auch gemacht wird? Antwort gerade anschliessend. SRF 1 Treffpunkt über die Welt der Bakterien. Gegen Bakterien kämpfen wir Menschen in gewissen Bereichen richtiggehend an. Zu Recht auch unserer Gesundheitslieb. Ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf vielen Putzmitteln und Seifen heutzutage antibakteriell heisst? Herbert Hechler, immer noch hier auch im Studio, medizinischer Mikrobiologe am Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene von der Uni Zürich. Was bringen solche Putzmittel und Seife wirklich? Bringen sie überhaupt etwas oder ist es nur Werbung und Marketing?
Nein, die Mittel bringen natürlich schon etwas. dort sind tatsächlich antibakterielle Substanzen drin, aber die haben ganz eine andere Funktion wie der Antibiotika. Das sind eben sogenannte Desinfektionsmittel. Das ist eigentlich der grosse Holzhammer. Man kann das vielleicht so erklären, dass für einen Automechaniker, wenn das Auto bleibt stehen, dann kann der Zündverteiler zum Beispiel verstopft sein durch irgendetwas. Das wäre ein Antibiotikum. Und wenn aber irgendwo ein Terroranschlag ist und es kommt eine Bombe, dann trifft das Auto, dann muss man nicht mehr den Zündverteiler hinterfragen. Und das wäre dann ungefähr ein Desinfektionsmittel. Ein Desinfektionsmittel, könnten Sie jetzt sagen, wäre dann vielleicht auch als Antibiotikum für Therapie günstig. Nein, funktioniert nicht, weil das Desinfektionsmittel ist für uns auch giftig. Das Antibiotikum natürlich nicht, darf ja für uns nicht giftig sein, sondern muss selektiv giftig sein für Bakterien, nicht für uns. Das ist das Desinfektionsmittel nicht.
Herr Bert Hechler, als Mikrobiolog, wie beurteilt ihr das? Wir sind ja in einer Welt daheim, also gerade auch in unserer westlichen Welt, wo wir den ganzen Tag ein bisschen putzen. Also das fängt schon mit der eigenen Hygiene an, Körperhygiene, wo wir viel Seife brauchen und eben auch mit dem Putzen kann die sterile Welt jetzt auch irgendwie Schaden anrichten.
Das ist eine relativ schwierige Frage, weil eben man bringt natürlich dann viele Bakterien weg, wesentlich mehr, weder nur mit normalem Wasser und Waschen. Und es ist natürlich so, dass wir dann auch mit weniger Bakterien in Kontakt kommen. Das heisst, unsere natürlichen Abwehrstoffe werden natürlich dann weniger gefordert. Und es ist auch bekannt, dass zum Beispiel Asthma und andere Autoimmunkrankheiten Reaktionen sind vom Immunsystem vom Menschen, wo eben nicht mehr richtig gefordert wird und überschüsst. Und es gibt Leute, die behaupten, dass das unter Umständen eben auch damit zusammenhängen könnte, dass wir mit zu wenig Bakterien in Kontakt kommen. Ein Hinweis, dass es etwas daran haben könnte, ist, dass auf dem Land und auf Bauernhöfen Kinder in der Regel weniger Heuschnupfen und Asthma haben, weder in der Stadt.
In diesem Zusammenhang, Herbert Hechler, noch eine letzte Frage. Das ist eine schwierige, ich weiss, aber ich stelle sie jetzt gleich. Was ist denn in euren Augen eine gesunde Hygiene?
Eine gesunde Hygiene ist eine vernünftige Hygiene. Das heisst, man schaut nach Grobverschmutzungen, die müssen sicher weg. Steril müssen wir nicht sein. Der Mensch und die Natur ist nicht auf Sterilität aus, sondern wir haben noch natürliche Abwehrmechanismen. Das ist unsere Haut, die uns schützt, und unsere Schleimhäute und unsere innere Abwehrkräfte, das ist das Immunsystem, das sind Abwehrzellen und sind Antikörper, die wir selber produzieren. Die schützen uns in den allermeisten Fällen zuverlässig vor Krankheiten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, das ihr da jetzt noch geboten habt. Gerade vielleicht jetzt auch für Leute, die während dieser Sendung noch mal denken, hey, Jesus Gott, was überall gefroren hat, oder, im Leben. Nein, steril müssen wir Menschen nicht sein, sagt der Herbert Hechler. Er hat uns mit seinem Wissen Zugang geboten zu dieser riesigen und faszinierenden Welt der Bakterien. Er ist medizinischer Mikrobiologe am Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene der Universität Zürich. Vielen herzlichen Dank, Herr Hechler. Und wer sich noch ein bisschen weiter möchte umtun mit dieser Welt der Bakterien, dem sei auch noch unsere Internetseite empfohlen. Dort sieht man Bakterien dann noch, ein paar Müsterli auch noch, auf srf1.ch.
Vous les Danke. Femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, de pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Tout nos sabes. Que se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere.
¿Quién diría que en mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Fuerza de ignorar me has conseguido que te quiera como en nadie te he querido.
Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes.
La fuerza de ignorar me has conseguido que te quiera como no haya te querido.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.